Sommer, Sonne und trotzdem schlechte Laune. Alle reden von einer miesen Stimmung im Land. Nur wenige sind wirklich zufrieden mit der Bundesregierung. Dabei packt sie tatsächlich viel an. Rente, Pflege, Gesundheit, Steuern. Das Rundum-Reformpaket wurde im Kanzleramt letzte Woche vorgestellt. Ob jetzt aber die Wirtschaft wächst oder doch nur die Proteste, zum Beispiel gegen die Krankschreibung, das wird sich noch zeigen. Morgen wird über die Gesundheitsreform im Bundestag abgestimmt. Grüne und Linke sind mit ihrem Eilantrag dagegen in Karlsruhe gescheitert. Ein Vorgeschmack auf die Debatten, gerade auch um die Gerechtigkeit, die gab es heute schon im Plenarsaal. Schwarz-rote Reformen, kommt Deutschland jetzt voran? Unser Thema.
Phoenix-Runde.
Wir stehen vor grundlegenden Reformen. Steuerreform, Rentenreform, Gesundheitsreform, Arbeitsmarkt. Das ist ein wuchtiges Paket. Vertrauen wir auch aufeinander? Wenn wir das tun und in der richtigen Weise uns auch demokratisch und nach den Spielregeln dabei auseinandersetzen, dann werden wir gemeinsam zu guten Ergebnissen kommen. Und dann liegt die beste Zeit nicht hinter uns. Dann liegen, wenn wir es richtig machen, gute Jahre für Deutschland vor uns. Ich danke Ihnen herzlich.
Der Bundeskanzler heute bei seiner Regierungserklärung. Es ist ja die letzte Sitzungswoche im Bundestag. Bis dahin muss noch einiges auf den Weg gebracht werden, zum Beispiel auch morgen. Reden wir darüber, über das wuchtige Paket. Ich begrüße Sie ganz herzlich und meine Gäste. Hanna Bethge ist Redakteurin im Ressort Innenpolitik der Welt und Welt am Sonntag. Anna Schiller ist Redakteurin im Berliner Büro der Neuen Zürcher Zeitung. Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur und politischer Korrespondent der Wochenzeitung Der Freitag. Und Veit Medik, Leiter des Politikressorts des Stern. Sie alle beobachten natürlich all diese Reformanstrengungen, all das. Jetzt ist man so kurz vor der Sommerpause, Frau Bethge. Der Kanzler spricht von einem wuchtigen Paket. Hat er tatsächlich was Gutes geschafft?
Wie gut es dann wird, das wird sich ja erst noch zeigen. Das sind jetzt auch erstmal nur Verabredungen, noch kein Gesetz. Das muss man dazu natürlich sagen. Aber ich finde schon, das kann sich sehen lassen. Es wurde auch Zeit, muss man auch sagen. Aber also 34 Maßnahmen zu verkünden, kurz vor der Sommerpause, ist jetzt nicht nichts.
Also ist eigentlich ganz mehr, als man vielleicht am Anfang erwartet hatte.
Ich hatte nicht so wenig erwartet, aber die Regierung hat sich ja selber stark unter Zeitdruck gesetzt, indem sie von einem Herbst der Reformen sprach, beziehungsweise diesen ankündigte. Daraus wurde jetzt ein Sommer der Reformen. Aber ich würde nicht sagen, würde auch nicht die Frage stellen, kommt das Land jetzt endlich voran? Denn das impliziert ja, es sei in den vergangenen Jahren überhaupt nicht vorangekommen. Das stimmt ja nicht. Es ist sehr viel passiert in diesem Land, ob man jetzt alles gut findet oder nicht. Aber es sind also gewaltige Umbrüche haben sich vollzogen. Und das muss man dann schon auch konzidieren, meine ich.
Herr Medik, sehen Sie es ähnlich positiv, hier die 34 Reformbeschlüsse, die also auf den Weg gebracht worden sind?
Ich gucke da mit gemischteren Gefühlen drauf. Also einerseits klar, ist denen schon was gelungen. Sie haben sich nicht zerstritten. Sie haben auch irgendwie eine Art von Reformpaket vorgelegt. Sie haben auch interne Streitigkeiten intern gelassen. Das ist ja auch eher eine neue Phase in dieser Koalition. Ob das reicht, um das Ziel dieser Koalition wirklich hinzubekommen, nämlich Wachstum zu stimulieren, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also ob das wirklich diesen Aufbruch verursacht, weiß ich nicht. Da scheint mir es doch an der einen oder anderen Stelle etwas zu zaghaft zu sein. Wir haben einen Haushalt mit gewaltigen Schulden und so. Also ich könnte mir vorstellen, dass Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, wir da stehen und sagen, wir müssen, glaube ich, noch mal über ein zweites Reformpaket diskutieren.
Mhm. Herr Puschner, wie sehen Sie es bei Reformen? Und das wird ja jetzt auch viel diskutiert. Heißt es, die einen werden entlastet, die anderen müssen ein bisschen mehr tragen. Also wer profitiert bei all dem am meisten, Ihrer Meinung nach?
Also es profitieren definitiv nicht die vielen, nicht die große Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger, sondern es ist ein Paket, das beispielsweise durch die Abschaffung der Betriebsberichtspflichten vor allem auch auf die Unternehmen, auf die Arbeitgeber ausgerichtet ist. Wir haben so ein bisschen Reichensteuerkosmetik, die so einen Eindruck von Gerechtigkeit vermitteln soll. Aber letztlich sind die Belastungen klar auf viele Arbeitnehmer. Sie haben die Krankschreibung ab dem ersten Tag erwähnt. Mal gucken, ob sie wirklich kommt. Aber erstmal steht sie da so erwähnt. Und die Entlastungen, die bei der Einkommensteuerreform dagegen stehen, wovon reden wir? 600 Euro bei einem Einkommen von 60.000, bei einer Familie mit zwei Kindern. Da muss ja nur Donald Trump mal wieder ein paar Tomahawks auf den Iran abschießen, die Straße von Hormuz geblockt bleiben, die Inflation hochgehen und dann ist das ganz schnell auch wieder weg. Also ich glaube, so ein richtiger Befreiungsschlag für eine große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern ist das definitiv nicht.
Frau Schiller, wie sehen Sie es? Sehen Sie es positiv, negativ und ist der Punkt Wachstum schaffen, das, was da die Koalition am meisten oder für die Koalition am wichtigsten sein sollte?
Also ich finde, erstmal muss man anerkennen, dass diese notorisch zerstrittene Koalition sich überhaupt auf etwas geeinigt hat. Das muss man eigentlich schon als Erfolg verbuchen, weil ich glaube, damit hätten viele schon gar nicht mehr gerechnet in Deutschland. Da sind auch durchaus einige gute Dinge dabei, finde ich. Ich finde es begrüßenswert, dass die Koalition sich entschlossen hat, zum Beispiel die Vorschläge der Rentenkommission so zu übernehmen. Ich glaube, das kann auf jeden Fall dabei helfen, mal die Folgen des demografischen Wandels ein bisschen abzumildern. Aber wenn man sich dann so ein bisschen in die Details geht, da sehe ich so ein bisschen wie Herr Medig, da sind dann doch einige Maßnahmen dabei, bei denen ich denke, ob die jetzt wirklich so geeignet sind, diesen wuchtigen Impuls für die Wirtschaft zu bringen, da hätte ich doch einige Fragezeichen.
Zum Beispiel?
Naja, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dieser Vorschlag jetzt, dass irgendwie die Bäckereien sonntags länger geöffnet haben dürfen. Das ist natürlich irgendwie schön für Leute, die gerne länger ausschlafen, ein bisschen später frühstücken. Aber ob das jetzt der Impuls ist, der irgendwie für neues Wachstum sorgt, da habe ich doch meine Zweifel.
Das klingt ja so ein bisschen so, dass es, und den Eindruck hat man ja auch ein bisschen bei einigen, dass es so viele dann doch kleinere Dinge sind, Herr Beke und Frau Beke. Und nicht der, Herr Beke, sorry. Und nicht so der eine große Wurf, wurde ja auch gesagt, ja, es ist jetzt nicht der Big Bang, aber hätte man genau das gebraucht, so mehr so ein, ja, was Größeres und nicht so viele kleine Sachen?
Ich glaube, wir sind auch in den Medien berufen, ein bisschen Erwartungsmanagement mitzubetreiben und das auch selber kritisch zu hinterfragen, was wir mit forcieren in den Diskussionen. Man müsste die Frage stellen, ist das denn überhaupt möglich? Ein großer Wurf und dann sind alle Probleme gelöst und die Bürger sind zufrieden. Es gibt ganz interessante aktuelle Umfragedaten, aus denen geht hervor, dass eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung überhaupt nicht weiß, was für Reformen beschlossen worden sind. Und gleichzeitig ist aber eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung der Ansicht, die beschlossenen Maßnahmen werden nicht dazu führen, dass die Wirtschaft wieder aufsteigt. Das ist ein Befund, mit dem man arbeiten muss. Denn das bedeutet ja, es gibt irgendeine Form von Fragmentierung in der Informiertheit der Menschen. Es gibt feststehende Meinungen, aber nicht so viele Kenntnisse. Jedenfalls zum Teil scheint das so zu sein. Und das wird dann eine große Aufgabe für die Politik, wenn sie nicht mit populistischen Reflexen arbeitet, dagegen zu steuern. Und natürlich muss die Politik kleinteilig arbeiten. Was denn sonst? Es gibt auch nicht, also ein Reformpaket und dann ist man am Ende. Das finde ich bei allen Fehlern, die die Regierung in der Kommunikation gemacht hat. Diese Erwartung hat sie auch nicht, finde ich, geschürt.
Also wenn man jetzt aber heute zum Beispiel Friedrich Merz anhörte, dass er sagt, das ist ein wuchtiges Paket, da kommen gute Jahre auf Deutschland zu und so weiter, hat man ja schon auch den Eindruck, da ist ein Kanzler, der glaubt, jetzt auf den Knopf gedrückt zu haben und alles wird irgendwie besser.
Anfang, aber nicht das Ende.
Ja, und ich glaube, das wird lange dauern, bis wir da einen Effekt spüren. Also manchmal hilft ja auch so ein Blick in die Vergangenheit. Agenda 2010 beispielsweise ist 2003 beschlossen worden damals von Gerhard Schröder und das hat 3 Jahre gedauert, bis das Wachstum ansprang. Es hat 3 Jahre gedauert, bis die Arbeitslosigkeit spürbar zurückging und so. Also das ist richtig zäh. Ja? Also in der Regel, deswegen werden Reformen ja auch so ungern gemacht von Politikern, weil sie wissen, wahrscheinlich können sie nicht ernten, was sie gesät haben, sondern das macht dann ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Und insofern ist es schon gut, dass sich da bewegt wird, aber niemand sollte die Illusion haben, dass hier auf Knopfdruck das Wirtschaftswachstum anspringt, dass irgendwie die internationalen Gefahren auch auf einmal weg sind, dass Donald Trump verschwindet und so. Das werden noch ganz schön zähe Jahre, glaube ich, für Deutschland.
Also ich glaube, dem Erwartungsmanagement oder den hohen Erwartungen, die ja Friedrich Merz mitunter selbst geweckt hat, wäre ganz gut gedient, wenn man mal wirklich was Neues ausprobieren würde und nicht einen Reformbegriff immer so versteht, ein bisschen Einkommensteuerreform hier, dann Rente dort und dann so hier und dort, sondern wirklich jedem Koalitionspartner die Gelegenheit gibt, etwas anzubringen, was vielleicht wirklich, was wirklich ein bisschen umstürzend ist. Also lass es für die Sozialdemokraten wirklich den Einstieg in eine Bürgerversicherung sein. Faktisch aber gibt es ja eine Passage in diesem Papier über die Reformen, die genau so einen Neuansatz wie in die Bürgerinnen und Bürger, und zwar hier in Berlin in Bezug auf die Vergesellschaftung von Wohnraum, demokratisch eingefordert haben, dem den Riegel vorschiebt und sagt, so Vergesellschaftung von Wohnraum als Lösung für die Mietenkrise in den Städten, so versuchen wir jetzt von Bundesebene her zu verbieten. Und das wird, glaube ich, auf jeden Fall den Sozialdemokraten hier in Berlin bei der Wahl ganz schön auf die Füße fallen, denn diese Stadt hat nun mal vor Jahren mit fast 60% 5% Mehrheit gesagt, wir wollen das jetzt ausprobieren. Also es ist ein Schlag ins Kontor der Demokratie. Und genau so ein Projekt mal wirklich aufzusetzen und wirklich etwas anders zu machen, grundlegend anders zu machen, das könnte vielleicht auch die Menschen wieder für sowas wie ja, einen Reformdiskurs gewinnen, begeistern.
Also das geht mir jetzt ein bisschen weit. Ja. Also so jetzt hier Umsturzfantasien zu formulieren, finde ich angesichts der wirklich sehr, Sie sprachen von umstürzerischen Ideen und von Vergesellschaftung von Wohnraum. Das sind sehr, sehr linke Ideen, die überhaupt nicht alle Sozialdemokraten teilen. Das stimmt ja so gar nicht. Und die SPD, der Landesverband, der Berliner Landesverband der SPD ist auch nicht repräsentativ für die gesamte SPD. Da gibt es viele Differenzen, gerade in dieser Frage. Und dass das jetzt uns Segen bringen würde, dass wir Wohneigentum vergesellschaften, das sehe ich überhaupt nicht. Gerade in Berlin konnte man die negativen und destruktiven Folgen des Mietendeckels vor einigen Jahren ja beobachten. Und ich in dieser Zeit, die so von so viel Ungewissheit geprägt ist, bin ich auch grundsätzlich skeptisch, dass das eine gute Idee wäre, jetzt irgendwas ganz Neues zu erfinden. Die Menschen sind permanent zurzeit mit ganz viel Neuem konfrontiert, was sie nicht mehr kontrollieren können. Denken Sie an die Digitalisierungsentwicklung. Es fallen ganz viele Arbeitsplätze weg. Wir brauchen nicht was ganz Neues oder die Politik braucht nicht was ganz Neues, um die Bürger sozusagen wieder stärker einzuholen. Dieses Rezept geht meiner Meinung nach überhaupt nicht auf.
Aber was schon stimmt, finde ich, ist, dass eine echte, wuchtige Maßnahme eigentlich schon fehlt in diesem gesamten Paket. Also auch das Entlastungspaket beispielsweise verdient den Namen nicht so richtig. Das ist halt, da wird das Nötigste gemacht, auch teilweise, was gesetzlich vorgeschrieben ist, der Abbau der kalten Progression und so weiter. Aber also das geht ja nicht richtig tief. Ne? Mhm. Da werden auch nicht Milliardenbeträge in die Hand genommen, aber ich meine, eine echte Steuerreform, die kostet halt 50, 60 Milliarden Euro. Ja klar, dann muss man halt dann mal gucken, wo man das Geld herbekommt, ja, indem man eine Gegenfinanzierung findet, die das irgendwie ermöglicht. Da hat sich niemand dran getraut. Ja, auch bei beispielsweise der Entfesselung der Wirtschaft, da geht man jetzt über eine leichte Lockerung des Kündigungsschutzes und andere ein, zwei kleine kosmetische Maßnahmen, aber dass das jetzt dafür sorgt, dass die deutsche Wirtschaft komplett aufblüht, also glaube ich einfach nicht. Ja, dazu sind das zu traditionelle, eigentlich auch relativ einfallslose Maßnahmen.
Naja, ich finde, das Grundproblem eigentlich, das diese Regierung hat, ist doch, sie hat jetzt an ganz vielen kleinen Stellschrauben gedreht. Aber wenn man sich mal so die letzten Jahrzehnte anschaut, wir kommen aus einer Phase, da hatten wir ganz lange ein super Wirtschaftswachstum, das es den Deutschen ermöglicht hat, sich einen im internationalen Vergleich sehr üppigen Sozialstaat aufzubauen und auch die Unternehmen mit recht großzügigen Subventionen zu bedenken. Und jetzt kommen wir aber schon sind wir seit geraumer Zeit in einer Phase, wo wir dieses Wachstum nicht mehr haben. Und ich finde, da bleibt eigentlich der Regierung gar nichts anderes übrig, als an der Ausgabenseite zu sparen. Und da finde ich, da bin ich ganz bei Herrn Medig, also da sehe ich in diesem Paket jetzt nicht so mal die eine große Maßnahme, wo irgendwie eingespart wurde. Im Gegenteil, wenn man sich den dazugehörigen Haushalt anschaut, dann hat man eigentlich eher das Gefühl, da werden mehr Schulden gemacht und Posten hin und her geschoben.
Ja, und was die Menschen jetzt stark aufregt, also die eine Sache, die irgendwie alle mitreden, ist diese Krankschreibung. Also die Krankschreibung ab dem ersten Tag, die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung als Reaktion darauf, dass wir so einen hohen Krankenstand haben in Deutschland. Wie sinnvoll ist so eine Maßnahme, Frau Petke?
Finde ich überhaupt nicht sinnvoll, finde ich eine vollkommen unnötige Diskussion und kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum Friedrich Merz das vorangetrieben hat, was ja, da steht er ja sehr dahinter als Motor. Warum? Das hat keinerlei ökonomische Effekte. Es bringt nur sehr viele Menschen gegen sich auf. Die Regierung bringt damit viele Menschen gegen sich auf. Und ich sehe darin auf mehreren Ebenen ein Problem. Erst einmal arbeitet eine solche Maßnahme mit einer Unterstellung, nämlich der Unterstellung, dass die Arbeitnehmer, die sich krank melden oder viele Arbeitnehmer möglicherweise gar nicht krank sind, sondern blau machen. Das ist schon mal ganz schlecht. Das sät eine Kultur des Misstrauens. Das brauchen wir in diesem Land nicht. Und dann ist es so, dass man eine Berufsgruppe gegen sich aufbringt, nämlich die Ärzte. Weil die Wartezimmer jetzt schon, wir kennen das alle, die sind jetzt schon viel zu voll. Es gibt viel zu wenig Ärzte für viel zu viele Patienten. Und die sind sowieso schon ziemlich genervt, die Ärzte, weil sie so viel verwalten müssen, weil die Digitalisierung nicht richtig funktioniert, weil die elektronische Patientenakte nicht richtig funktioniert oder zu früh umgesetzt worden ist. Da kann jetzt die jetzige Regierung gar nicht nur was dafür.
Aber es ist, das summiert sich schon so viel. Wie kann man so fahrlässig handeln? Ich verstehe es nicht.
Wie erklären Sie es dann?
Also ja, das sollte ein Symbol, also ich verstehe das für ein symbolisch, das sollte dann eine entschlossene Maßnahme sein, dass die, Merz redet ja auch sehr oft darüber, dass wir zu faul sein und zu wenig arbeiten und die Krankheitstage zu hoch sein im internationalen Vergleich. Aber da wüsste ich gerne mal mit dieser Zählung der Krankheitstage, wie das statistisch ausdifferenziert ist, also inwieweit da das vielleicht
die, die
das
kurzen Maßnahmen sind im Gegensatz zu denen, die lange
ja auch, krankgeschrieben genau, sind. Genau, es gibt so, ne? chronisch kranke Menschen, es gibt welche, die immer hin und her wechseln zwischen Berufsunfähigkeit und wieder Berufsfähigkeit. Und das, damit hat man sich was eingebrockt, was vollkommen unnötig war. Und außerdem können die Betriebe sowieso das selber entscheiden, ob sie es umsetzen oder nicht.
Sie regen die auch schon auf.
Ich kriege sie mir ganz zusammen. Ich glaube tatsächlich, die Erfassung der Krankentage ist in Deutschland statistisch weitaus dichter als in vielen anderen Ländern. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, warum, aber das erklärt mit, warum die Krankentage so auf so einem hohen Niveau sind. Vor allem wird das, wenn es denn wirklich kommt, zu einem absoluten Bumerang. Weil stellen Sie sich mal vor, Sie gehen am Montagmorgen in eine Arztpraxis, die schon total überfüllt ist mit, weiß ich nicht, einem grippalen Infekt und so weiter. Der Arzt wird Sie nicht nur für eine oder für zwei Tage krank schreiben, sondern er wird sich gleich für länger krank schreiben, damit Sie nicht am nächsten oder übernächsten Tag wieder da sind. Könnte mir ja vorstellen, dass das eine Maßnahme ist, die dann im parlamentarischen Verfahren unter dem Zeichen von wir haben es verstanden, wiederum zurückgenommen wird vielleicht.
Eigentlich ist diese Koalition aber jetzt zum Stehenbleiben verpflichtet. Also ich meine, sie hat ja schon mal eine extrem unpopuläre Maßnahme zurücknehmen müssen, die Entlastungsprämie damals, die aus dem Wieder-Borsig-Gipfel rauskam. Das kann man einmal machen, aber wenn man es zweimal Prämie, gegen die Wand läuft und dann was zu...
Euro zahlen mussten,
genau, Erklärung. Genau. Wenn man aber zweimal eine Maßnahme zurücknimmt, weil der Protest so groß ist, dann verliert man ja eigentlich jede Glaubwürdigkeit, weil man so wirkt wie jemand, der sofort umkippt, sobald es den ersten Protest gibt. Also das kann diese Koalition sich eigentlich nicht leisten. Das ist das Tragische an dieser verfahrenen Situation.
Aber dieser eine Punkt drückt dann so einen Stempel auf, im Grunde auf alles. Der macht das, ist ja dann auch wieder, ist das kommunikativ, das handwerklich, was ist es? Ist nicht gut gemacht, oder?
Es ist kommunikativ, würde ich sagen. Es ist ein Desaster. Also ich finde, man darf durchaus mal Fragen stellen, wenn man zum Beispiel sich die Berliner Verwaltungsbehörden anschaut. Da hatten wir im letzten Jahr ja im Schnitt 5 Krankheitswochen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Schweizer Kollegen denke, also der Durchschnittsschweizer, der ist so etwas mehr als 8 Tage im Jahr krank. Also ich finde, da darf man schon mal sozusagen Fragen aufwerfen. Aber wenn wir jetzt auf diese Maßnahme blicken, und sagen wir mal, deren Ziel soll sein, die Krankheitstage zu senken, würde ich auch sagen, vollkommen ungeeignet, weil das kennt irgendwie jeder, der mal sich beim Arzt hat krank schreiben lassen. Man wird da eben nicht nur für 1 oder 2 Tage krank geschrieben, sondern wenn man da mit einem Infekt hinkommt, halt in der Regel für eine Woche.
Und ist das ein Punkt, dann gibt es ja noch die sachgrundlose Befristung, die soll jetzt auch demnächst bis 48 Monate möglich sein. Das war ein Punkt, wo die SPD immer gesagt hat, das machen wir auf keinen Fall. Also Herr Medig, ist das so ein Punkt, wo man ja merkt, dass da SPD und CDU ja so miteinander ringen, dass es eigentlich schon ein Vorteil ist, sozusagen, dass sie es miteinander geschafft haben, aber die geben auch viel von ihrem Profil dann auf?
Ja, ist aber ein Punkt, über den ich echt überrascht war, muss ich wirklich sagen, weil ich kann mich an SPD-Parteitage und Wahlkämpfe erinnern, wo das ein ganz zentrales Thema war, Kettenbefristungen beenden. Und jetzt weitet man die aus. Also bin mir nicht ganz sicher, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Also ich glaube, auch in der Union wundern sich manche, dass die SPD da überhaupt mitgegangen ist. Ist was, glaube ich, bei diesem festgefahrenen, fast eingefrorenen Arbeitsmarkt möglicherweise wirklich für ein paar Lockerungsübungen sorgen kann. Also das kann einen Effekt geben. Aber was das mit dem Innenleben der SPD macht, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Weil das ist schon eigentlich immer eine heilige Kuh gewesen. Und in der Lage, in der die Sozialdemokratie gerade ist, ist das eine relativ heikle Operation. Weil natürlich viele Sozialdemokraten fragen, wer sind wir denn überhaupt noch, wenn wir sozusagen alles opfern, was uns eigentlich früher ausgemacht hat.
Aber hilft es der Wirtschaft? Ist das ein Punkt?
Das vermag ich nicht zu sagen, aber es ist für die Koalition muss ja handeln. Und so erklärt sich, glaube ich, auch die Kompromissbereitschaft dieser drei Parteien. Was aber etwas unglücklich ist, weil wir jetzt gerade über die Kommunikation der Koalition sprachen, was ich finde, was recht auffällig ist, dass zum Beispiel heute Matthias Mirsch, der Fraktionsvorsitzende der SPD, hat im Bundestag betont, wie großartig das sei, dass diese drei Parteien, CDU, CSU, SPD, die so verschieden seien, so viele Kompromisse erreicht hätten. Und das finde ich äußerst ungeschickt, weil man so den Eindruck hat, dass die Protagonisten selber ganz erstaunt sind, dass sie das hinkriegen, Kompromisse zu erzielen. Und das nützt ja nicht der Glaubwürdigkeit. Und das haben wir bei der Ampel gesehen, wenn da zu geringes Vertrauen in die geschlossene Handlungsfähigkeit einer Koalition besteht, dann überträgt sich das auch auf die Wähler. Also da wäre, glaube ich, so ein bisschen Coaching nochmal angeraten in der Sommerfrische, wie man das besser macht, dass man selbstbewusster auftritt, dass es Kompromisse geben muss, dass es nichts in Reinform gibt, weder für die Sozialdemokraten noch für die CDU, CSU. Das ist ja klar. Das, also wir haben das in der Gesellschaft ein bisschen verlernt, was Demokratie bedeutet. Das ist eben nicht die pure absolute Mehrheit in der Regel, sondern harte Kompromisse, die schmerzhaft sind.
Ja. Und ich würde aber auch sagen, also bevor wir jetzt hier schon ganz euphorisch sind und sozusagen denken, die Koalition ist gerettet, wenn wir den großen Streitpunkt, den 8-Stunden-Tag, die Debatte haben wir jetzt auch erstmal vertagt. Und ich meine, da haben die Gewerkschaften ja auch schon Proteste angekündigt. Also da drohen ja mal wirklich auch gesellschaftliche Verwerfungen. Und also diese Frage ist ja noch nicht gelöst. Und da ist ja schon absehbar, dass das auch wieder knirschen wird in der Koalition.
Ganz wichtiger Punkt, finde ich. Also ich glaube, die Führungsaufgabe für Friedrich Merz fängt eigentlich jetzt überhaupt erst an, weil wahnsinnig viel ist noch ungelöst. Wie geht es weiter mit der Pflegereform? Die ist auch noch nicht komplett ausbuchstabiert. Die Gesundheitsreform, gucken wir mal morgen, ob das so hinhaut da im Bundesrat. Ja. Die Rentenreform ist noch nicht ansatzweise in Gesetze gegossen. Ja. Das finden jetzt alle toll, was da rausgekommen ist bei der Rentenkommission. Aber ob dann am Ende auch wirklich alle jedes Gesetz so toll finden, bin ich mir nicht so sicher.
Ja, Stichwort und die Koalition Minijobs hat, nur 12 Stimmen Mehrheit. Das ist genau. Ja auch nicht viel.
Und 8-Stunden-Tag. Also das sind noch ganz schöne Bretter, die da gebohrt werden müssen. Und ich glaube, Friedrich Merz hat ja keine so wahnsinnig gute Bilanz in Führungsfragen in den letzten 15 Monaten, wenn man sich an den Streit um Frau Gebrosius-Gersdorf beispielsweise erinnert oder das Rentenpaket 1, woran die Regierung fast zerbrochen ist. Also da hat er immer versucht, mit der Brechstange irgendwas durchzusetzen und das hat nicht so hundertprozentig hingehauen. Da ist jetzt ein anderer Führungsstil, glaube ich, gefragt. Ja. Ne?
Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt so mehr so einen Aufbruch schaffen will, so nach dem Motto, es ist doch nicht so schlecht und wir haben ja auch in Unternehmen, die sich ansiedeln, wir haben diese großen Rüstungsdeals, also die gut sind für die Wirtschaft. Also, dass er sich selber so ein bisschen Mut zuspricht fast. Aber hat er da nicht auch einen Punkt, Herr Puschner, dass wir es auch etwas positiver bewerten müssten? Weil das auch einfach hilft, weil ja auch nicht alles schlecht ist in diesem Land.
Naja, also er wirkt tatsächlich, das würde ich teilen, sehr bemüht und sehr angestrengt und fast auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, gerade von linker Seite her gibt es ja immer einen sehr großen Abwehrreflex gegenüber Friedrich Merz, aber ich glaube, bei manchen erregt er fast manchmal schon oder hat in den vergangenen Monaten fast schon ein bisschen Mitleid erregt, weil er irgendwie wie so ein Scheinriese wirkt. Und ich glaube, das ist jetzt bei so ein grundlegender Erfolg, zumindest hier nicht im Streit auseinandergegangen zu sein, nicht sowas wie diese 1.000-Euro-Prämie, so ein Rohrkrepierer geleistet zu haben, sondern tatsächlich mal erstmal zumindest innerhalb der Koalition, innerhalb der Bundesregierung was erreicht zu haben. Aber es geht ja dann erstmal weiter im Parlament, also mal gucken. Ich wollte kurz diesbezüglich nochmal darauf zurückkommen, von wegen Kompromiss, sachgrundlose Befristung und so weiter. Aus SPD-Sicht wird man sich ja dann da nach der Sommerpause auch fragen, was haben wir denn dafür eigentlich bekommen? Also ist denn zum Beispiel dieses bisschen Reichensteuererhöhung und so weiter, ist das jetzt der Ausgleich für die Flexibilisierung der Arbeitszeitverhältnisse oder so? Wir haben auch über die Einsparungen und über den Finanzbedarf und über den Haushalt geredet. Naja, wenn eine SPD jetzt sagen könnte, wir haben zum Beispiel sowas wie eine einmalige Vermögensabgabe durchgesetzt oder so, dann wäre das schon mal was anderes. Also vielleicht auch ein bisschen grundstürzend, aber ich meine, wir haben jetzt seit wie vielen Jahren einen Krisendiskurs, der sich in primär Ausrichtung des Kanzlers darauf richtet, dass angeblich so viele Menschen in diesem Land so faul sind und das müsste man ändern oder muss man die Daumenschrauben anziehen. Ich frage mich, wo ist denn der Diskurs, der sagt, die Schultern, die viel tragen können, die müssen jetzt auch noch mal ein bisschen mehr tragen. Und wir brauchen jetzt einfach ein solidarisches Zusammenstehen aller und auch der Reichsten in diesem Land, die einfach mal in dieser sehr kritischen Phase mit einer hohen Abhängigkeit von geopolitischen Entwicklungen und so weiter auch ihren Anteil bringen, damit wir zum Beispiel hier einen Haushalt und eine Finanzpolitik aufstellen können, die...
Die Reichensteuer soll 45% ab 250.000 zu versteuerndem Einkommen greifen und ab 280.000, glaube ich, steigt dann der Satz auf 47%. Aber eben keine Erhöhung auf Erbschaft und Vermögensteuer. Hätte man das durchgekriegt, Frau Schiller? Hätte man, oder warum, denken Sie, hat die SPD nicht mehr darauf gepocht?
Naja, das ist natürlich immer ein bisschen Kaffeesatz lesen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass, wir haben ja gerade schon den 8-Stunden-Tag angesprochen, ich glaube, das wird für die SPD die Kernfrage, und weil da eben auch die Gewerkschaften drauf pochen, und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen die Kalkulation gewesen, naja, das ist ja immer ein bisschen give and take. Wenn wir der Union jetzt sozusagen das gönnen, ja, dann haben wir vielleicht im weiteren Verlauf der Koalition ein bisschen Spielraum, um unseren 8-Stunden-Tag durchzubringen.
Es ist außerdem, was Sie gerade gesagt haben, das bildet eigentlich nur den linken Flügel der SPD ab. Diese großen Umverteilungspläne von unten nach oben, ja, die gibt es, und es gibt diese Vision, aber es gibt ja auch noch andere Gruppierungen in der Sozialdemokratie, und ich glaube, es spiegelt sich darin auch wieder, dass sie doch relativ viele Zugeständnisse gemacht haben, auch beim Bürgergeld. Das zwar jetzt nicht große ökonomische Effekte hat, aber doch einen großen symbolischen Effekt. Mhm. Da waren ja auch viele in der Union erstaunt, wie weit die Sozialdemokraten da gegangen sind. Ich glaube, das spiegelt eine gewisse Richtungslosigkeit in der Partei wider. Denn die befindet sich in einer tiefen Identitätskrise. Die kommen auch aus ihrem Umfragetief nicht raus. Man merkt das auch auf den Parteitagen, dass es gibt da eben keine klare Aufbruchstimmung. Es sei denn, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, es geht um die AfD. Sobald es um die AfD geht, schließen sich die Reihen. Und da kommen aber dann eher so alte Antifa-Reflexe, so würde ich jetzt ein bisschen polemisch formulieren, hoch. Und dann kommen diese Forderungen nach einem Verbot der AfD, wonach es jetzt ja gar nicht aussieht, dass das mal irgendwann Realität werden könnte. Diesen Identitätspunkt, der ist ganz klar in der SPD. Aber alles Weitere ist relativ vage. Es soll ein neues Grundsatzprogramm geschrieben werden, aber auch da, es kommt recht wenig Substanz. Und wenn man nicht so richtig sagen kann als Partei, wofür es die Sozialdemokratie heutzutage überhaupt noch braucht, dann wird es auch schwierig, sich ein klares Profil zu geben innerhalb einer Koalition.
Man hat ja auch gesehen, dass gerade die Arbeiter jetzt vermehrt eben AfD wählen. Die jungen Leute gehen auch stark zu den Linken oder zur AfD. Herr Medig, was denken Sie, wie kann sich liegt es daran, dass die SPD eben genau im Moment kein klares Profil hat, dass sie letztendlich auch so viel Zugeständnisse macht, aus Angst, also die Mitregierung zu verlieren?
Ich sehe das mit den Zugeständnissen tatsächlich ein bisschen anders. Es ist ja eigentlich schon überraschend, dass die SPD sich auf vielen Feldern eigentlich ziemlich fundamental bewegt hat. Also Bürgergeldreform wäre ein Thema, Rente mit 63 abschaffen ist ein absolutes Symbolthema in der SPD. Wird auch verschwinden, wenn das denn alles so kommt, wie das die Rentenkommission vorschlägt. Und auch in diesem Reformpaket, was jetzt vorgelegt worden, Stichwort sachgrundlose Befristung. Also das sind schon, finde ich, Punkte, wo man sagen kann, hey, das ist eigentlich gar keine Reformbremse. Dass die Partei aber trotzdem im Ruf steht, Reformen blockieren zu wollen, ist eigentlich ein kommunikativer Albtraum. Also da muss sich die Parteiführung fragen, was denn da eigentlich passiert. Ja? Kann ja eigentlich nicht sein. Man zeigt sich sehr, sehr beweglich, eigentlich erstaunlich beweglich auf Reformfeldern und gilt im Land eben trotzdem als diejenigen, mit denen eigentlich kein richtiger Start zu machen ist. Also ich glaube, da muss man an der eigenen Erzählung auch arbeiten, was man eigentlich sein will. Ja? Ist das jetzt eine Partei, die hier auf Veränderung aus ist in diesem Land, die Veränderung auch mitgestalten will? Ja? Das kann man politisch durchbuchstabieren, also ich habe da die Punkte genannt. Oder eben ist man eine Partei, die eigentlich vor allem die eigene Programmatik schützen will. Ja? Das kann ich jetzt gar nicht so unbedingt erkennen in den Beschlüssen, die da gefasst worden sind. Aber so kommt sie irgendwie im Moment drüber. Das ist irgendwie ein Dilemma, aus dem sie unbedingt rausfinden muss.
Das, was... Woran wird man das messen müssen? Also wird man es messen können, ob dieses Reformpaket funktioniert, dass die Wirtschaft wieder wächst? Da haben Sie schon gesagt, das wird dauern natürlich. Wird man es an den AfD-Erfolgen messen können, dass es vielleicht dann nicht funktioniert? Also was ist so ein Kriterium, wo man dann sagt, die haben was geschafft, oder wo sie selber für sich sagen können, wir haben was geschafft?
Also ich finde das ganz, ganz schwierig. Ich glaube, wenn man jetzt von diesem Reformpaket die Erwartung hat, dass das die Koalition rettet, in Anführungsstrichen, dann sind die Erwartungen ein bisschen...
Oder das Land sogar.
Oder das Land, ja. Ich glaube, dann
sind
die Erwartungen... Was gar nicht
gerettet werden muss, wie Sie sagen.
Ja, dann sind die, ehrlich gesagt, dann ist das ein bisschen zu hoch. Ja? Ja. Weil ich glaube, wenn wir mal von diesen ganzen tagespolitischen Debatten einen Schritt zurückgehen, dann gibt es eigentlich einen tiefer liegenden Konflikt, der diese Koalition prägt. Und das ist, dass sich gerade der Zeitgeist im Land ändert. Ne? Also sozusagen der gesellschaftliche Kontext driftet so ein Stück weit nach rechts. Ja? Und als Reaktion darauf hat man dann halt auch eine Mobilisierung am linken Rand. Das sieht man in den Wahlergebnissen oder den Umfrageergebnissen der Linkspartei und der AfD. Und das sorgt natürlich in der Koalition dafür, dass sich vielleicht aber die SPD so ein bisschen orientierungslos anfühlt, so ein bisschen an sich auch an der Linkspartei orientiert. Und bei der Union sieht man ja ganz klar, dass die programmatisch nach rechts wandert. Und das führt halt einfach zu Verwerfungen und irgendwie Fliehkräften, die ganz, ganz schwierig sind, glaube ich, in einer Koalition irgendwie unter den Hut zu bringen oder diese auszugleichen.
Also ich würde das gar nicht teilen, die Beschreibung, dass die, das wird oft gesagt, dass die Union so weit nach rechts gerückt sei. Ich finde, man kann das so nicht sagen, zumal dann auch erstmal definiert werden müsste, was heißt denn rechts, was ist konservativ. Und es gibt insbesondere auf linker Seite oft das Vorgehen, alles zu vermengen. Dann sind die Konservativen gleich die Rechtsextremen und die Nazis sind irgendwie auch dabei und rechts ist
rechts,
der Oberbegriff.
Ne, rechts in einem neutralen politischen
aber ich,
Sinne,
also ne?
Nicht irgendwie negativ konnotiert.
Diesen Rechtsruck in der CDU, den kann ich, außer in der Migrationspolitik, erkenne ich den nicht so stark. Ich definiere die Union als eine konservative Partei und sie versucht, dieses Profil wieder zu schärfen.
Auch konservativer als in der Zeit unter Merkel.
Ja, natürlich. Ja, das war eine absolut notwendige Absatzbewegung dazu. Aber es gibt ein Problem für die Regierung und ich glaube für alle Regierungen zurzeit, wenn sie nicht populistische Parteien vereinen. Nämlich, dass egal, was für eine Politik sie machen, sich nichts an den Umfragewerten ändert, was die AfD betrifft. Und was Sie gefragt haben, der Erfolg der Regierung bemisst sich leider Gottes danach, wie viel Zustimmung oder Ablehnung die AfD bekommt. Wir haben eine so starke Verschärfung in der Migrationspolitik. Das fing schon unter Scholz an. Das hätte in früheren Jahren wäre das wahrscheinlich als rassistisch diskreditiert worden. Und es gibt keinen Effekt. Und das ist eine richtig große Herausforderung. Das bedeutet nämlich, dass man mit Argumenten nicht weiterkommt. Das bedeutet, dass man, weil dann kommt immer diese Formel von gutem Regieren und trotzdem bleibt die AfD bei 26%. Und ich glaube, es ist eine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil sich darin auch eine Informationskrise widerspiegelt. Es gibt feststehende Meinungen und daneben stehen Informationen und daneben stehen
und dann
steht
so gefühlte Wahrheiten.
Ja, und insofern hat Merz ja auch vollkommen recht, dass er sich dagegen wehrt, dieses Land immer in den Niedergang zu schreiben, denn das ist ja das Mittel der AfD.
Herr Puschner, was denken Sie denn, wie könnte man oder wie sollte die Regierung dagegen angehen?
Also die Gradmesser sind auf jeden Fall ja jetzt mal die drei Landtagswahlen im Herbst. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, da sind es dann mit unter 40% für die AfD. Übrigens, die anderen Oppositionsparteien sind auch gerade nicht so die agilsten, scheint mir. Also weder von den Grünen, FDP flackerte mal kurz auf mit der Wahl von Wolfgang Kubicki. BSW gibt es auch noch, da liegt übrigens noch eine Klage in Karlsruhe. Das ist auch noch eine ziemlich große Implosionsgefahr, wenn diese Bundestagswahl neu ausgezählt werden muss. Ja. Womöglich neu. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube tatsächlich aus dieser wahrgenommenen Verkrustung mal wirklich mit neuen und innovativen Ideen ausbrechen. Muss ja nicht gleich die Vergesellschaftung von Wohnraum sein.
aber
kann es gut.
Aber wir sind ja in einer Zeit mit wirklich starken, wie es dann immer so schön heißt, globalen Herausforderungen. Aber wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben den Irankrieg, all diese Dinge, die sind natürlich auch nochmal extrem schwierig.
Ja, das ist ja vor allem in mindestens zwei der drei Bundesländer, die wählen im Herbst im Grunde genommen der Elefant im Raum, den aber wenige sich trauen anzusprechen. Also in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt ist natürlich die Meinung und durchaus nachvollziehbarerweise verbreitet. Das heißt, wir müssen den Gürtel enger schnallen, es ist kein Geld da, wir müssen sparen, wir müssen irgendwie unser Gesundheitssystem zurückfahren, aber gleichzeitig haben wir Geld, um Waffen zu kaufen, um Waffen in die Ukraine zu liefern und so weiter. Also natürlich wäre das außenpolitische Feld mit irgendwie einem völlig neuen diplomatischen Ansatz ein Punkt, wo man sozusagen, wo man die Dinge mal wieder ein bisschen in Bewegung bringen könnte, weil einem die Menschen vielleicht auch wieder zuhören und nicht gleich so verharren. Ich glaube, also über kurze Frist wird sich an den Umfragewerten für die AfD bis zu den Landtagswahlen kaum etwas ändern. So. Aber das wäre natürlich ein Ansatzpunkt, auch eine neue Außenpolitik. Die SPD stand da historisch auch mal dafür. wo wirklich vielleicht mal die Augen...
Ralf Stegner war gestern hier zu Gast in der Phoenix-Runde und hat, nein, er hat gesagt, man muss aufpassen, dass man eben die Menschen mitnimmt und dass, wenn wir jetzt immer mehr rüsten, dass man sagt, man hat so viel Geld dafür, dass es dann schwierig ist zu sagen, für andere Dinge haben wir wenig Geld. Und Frau Dröge von den Grünen hat heute gesagt, ja, sie haben sich für das Dienstwagenprivileg entschieden, für Flugtickets, aber gegen arme Kinder, gegen Elterngeld. Das klingt natürlich jetzt erstmal sehr, sehr platt, aber es ist natürlich schon was, was viele auch so bedenken.
Vielleicht hat ja Herr Merz tatsächlich die Phoenix-Runde gestern geguckt und Herrn Stegner gehört, weil er hat tatsächlich heute in der Regierungserklärung das auch dann nochmal explizit gesagt. Viele meinen, dass wir geben so viel Geld dafür aus, aber was hilft es, einen guten Sozialstaat zu haben, wenn wir nicht in Freiheit leben können.
Also es hat er ja auch vollkommen recht.
Ja, klar, also. Aber... trotzdem ist ja sozusagen das Zusteuern auf eine Zuspitzung irgendwie etwas, was Menschen in einem Land auch zu Recht beunruhigt.
Aber hätte man oder wäre es wichtig, bei dem Reformpaket diesen Punkt Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit nochmal anders mitzudenken? Also hat Frau Dröge da einen Punkt, wenn sie sagt, ja, Elterngeld wird gekürzt, aber Dienstwagen privilegiert nicht?
Ich finde ehrlich gesagt, die Koalition hat sich vor den ganz harten Brocken, also vor den ganz schwierigen Gerechtigkeitsfragen ja noch ein bisschen gedrückt, oder? Also wenn man sich jetzt den Haushalt anschaut, der das Ganze ja füttert, dann wurde ja noch gar nicht stark gekürzt. Ne? Also wenn wir halt wirklich, also ne, wir sehen das jetzt an der Debatte übers Elterngeld, ne, da kritteln sofort wieder alle Koalitionsmitglieder daran rum, an dieser de facto Kürzung, die uns ja irgendwie so als so eine feministische Wohltat verkauft wird. Ne? Aber also diese ganz, ganz schwierigen Fragen kommen, glaube ich, tendenziell eher noch auf die Koalition zu, wenn man dann wirklich mal sagen muss, also ne, will jetzt hier nicht, dass irgendjemand die Kettensäge auspackt, aber...
Ja, aber alle Ministerien mussten ja schon bestimmt
Prozentsatz klar, kürzen. So, also das war ja, klar, glaube ich, auch nicht alle, haben, glaube ich, auch nicht alle so easy erreicht. Ne? Aber ich glaube, wir kommen nicht umhin, zum Beispiel auch mal bei den Wirtschaftssubventionen Prioritäten setzen zu müssen, ne? Oder auch vielleicht mal einer gesellschaftlichen Gruppe aufs Füßchen zu treten.
Das ist natürlich, wem müsste man denn aufs Füßchen treten?
Naja, wenn wir uns jetzt zum Beispiel, also ich will gar niemandem aufs Füßchen treten.
Ja? Sie regieren ja auch nicht.
So, genau, ja. Ich glaube, wer das nicht will, für den ist vielleicht auch der Job Kanzler und Minister nicht so geeignet. Aber also, gerade, ne, wenn wir uns jetzt das Elterngeld anschauen, da würde ich sagen, da kann ich auch relativ frei sprechen, weil ich bin ja eine potenziell Betroffene, ja, ne, als junge Frau. Aber da muss ich schon sagen, so mein Gerechtigkeitsgefühl, ne, bevor man jetzt anfängt, wirklich irgendwie bei ganz bedürftigen Menschen zu kürzen, ob man dann nicht vielleicht als Gesellschaft sagt, na ja, jetzt ein Paar, das irgendwie zusammen 150.000 Euro verdient. Natürlich ist es irgendwie, es ein hehres Ziel zu sagen, die sollen irgendwie Kinder bekommen und vielleicht fördert man das auch als Gesellschaft. Aber wenn man sich gerade, wenn wir diese Gerechtigkeitsfragen aufwerfen, habe ich dann doch ein Fragezeichen, ob das vielleicht das Ziel ist, was wir dann irgendwie uns noch leisten können.
Ja. Also ich finde Karin Prins Vorschlag eigentlich echt durch die Bank richtig gut. Ja. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Also die Bezugsdauer insgesamt zu kürzen, also wenn man in den größten Städten wie Berlin guckt, Kitas suchen nach Kindern, nicht mehr nach Erzieher und Erzieherinnen. So. Mhm. Es gibt Kinderbetreuungsplätze. Wenn man die Erwerbsbeteiligung von Eltern, vor allem Frauen, heben will, die Bezugsdauer zu kürzen, super. Die Anhebung der Sätze, gut, die gleicht das, was durch die Inflation verloren gegangen ist und verloren geht, natürlich nicht aus. Aber dann diese Anhebung der Mindestmonate von zwei auf drei.
Für die Männer?
Ja. Das, ich finde, das ist mal so ein richtig schöner Kompromiss, der eigentlich, ich verstehe die Kritik daran nicht, ich find, hat sie sich was Gutes überlegt.
Okay, aber Herr Medig, was würden Sie sagen, sollte man sparen und müsste man tatsächlich jemandem mal auf die Füße treten stärker und stärker auch sozusagen Zumutungen formulieren?
Also ich glaube, an Zumutungen mangelt es nicht in diesem ganzen Reformprozess. Ja. Also das werden wir im Gesundheitsbereich sehen. Das werden wir übrigens auch bei der Rente sehen. Das klingt alles super mit der Kapitaldeckung und der Aktienrente und so. Aber das sorgt natürlich erstmal dafür, dass die Lohnnebenkosten steigen. Ja. 2% ab 2030, das ist für die Wirtschaft eine Belastung, aber natürlich auch für jeden Arbeitnehmer. Also so richtig super ist das erstmal nicht. Da geht viel verloren. Ich finde diesen Stichpunkt Subventionen super interessant, weil das ist immer so ein Bereich, wo alle sagen, da müssen wir unbedingt ran und da können wir richtig Milliarden rausholen und so, weil Das ist ja angewachsen auf fast 80 Milliarden Euro, die direkten staatlichen Finanzhilfen. Und da würde man ja meinen, da kann man ja vielleicht mal irgendwie ein bisschen dran rumschnippeln. Ne? So eine Rasenmähermethode, über die immer gesprochen wird. Und die Koalition hat sich ja auch sehr intensiv darüber gebeugt, hat eine Arbeitsgruppe gebildet. Und auch in dem Koalitionsausschuss haben sie sich da Anfang Juli drüber gebeugt. Und siehe da, so richtig viel, wo man kürzen kann, findet man gar nicht. Weil die größten, schwersten, teuersten Subventionen sind die, wo du praktisch nicht rangehen kannst. Energiesubventionen, ja? Billiger Strom. So, will man da jetzt ran, will man das jetzt kürzen und sozusagen halb Deutschland gegen sich aufbringen? Nein, das macht keine politische Kraft im Moment. Ja? Sind aber schon mal 20 Milliarden, kann man aus dieser Subventionsliste schon mal rausnehmen. Und dann ist man bei Wärmepumpen und so. Und überall gibt es natürlich einen Aufschrei. Haben wir bei der Ampel gesehen, als die Traktoren in Berlin auffuhren, weil der Agrardiesel gekürzt wurde.
Ja, ist also, eingeknickt.
Das ist super, super, super kompliziert. Das muss man der Politik auch mal zugestehen, dass dann einfach nicht so viel bei rumkommt. Ja?
Aber wenn man das sieht, wie bei dem Agrardiesel oder dann auch das andere Söder-Lieblingsthema Mütterrente, also da kann er ja weiter bei punkten. Das wurde ja jetzt nicht gestrichen bei der Rentenkommission. Also ist es dann letztendlich doch eine Frage, Frau Bittke, wer sich da klar durchsetzt und wer der nicht weicht sozusagen und müsste
ich glaube, ein großes Problem, bei Stichwort Rente fiel mir das gerade noch ein, ist für diese Regierung die junge Generation. Wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, denn die erreichen sie nicht oder nicht genug. Die in den meisten Zulauf haben die Linkspartei und die AfD bei jungen Menschen. Und jetzt, ich meine das jetzt nicht altersdiskriminierend, aber jetzt wird das ein bisschen zum Problem, dass wir einen Kanzler haben, der 70 Jahre alt ist und der darüber redet, also wir haben über diese Arbeitsmoral, die vermeintliche in diesem Land, dass er darüber sehr oft schimpft, das hatten wir schon angesprochen und damit sind aber ja vor allem die Jungen gemeint oder die fühlen sich angesprochen, denn es geht hier um Generationswandel, es geht um eine tatsächlich ja, aber man immer sagt,
andere neue Generation mit ihrer Work-Life-Balance, die wollen nicht mehr so viel arbeiten.
Ja, genau.
Das ist ja so, wird ja dann immer gesagt.
Genau. Und wie will man junge Menschen mit solchen Worten erreichen? Und da hilft es dann auch nicht, wenn Merz, das hat er heute dann gesagt, wir müssen so viele Maßnahmen beschließen, damit auch die jüngeren Generationen eine gute Zukunft haben. Aber so erreicht man die Menschen eben nicht. Und das ist auch ein Problem, das ich noch nicht gelöst sehe, denn die SPD schafft das ja auch nicht. Das ist dann durch die Linkspartei besetzt, die auch in den sozialen Netzwerken viel agiler sich bewegen,
ja,
weil sie viel, viel emotionaler sind und polemischer und nicht sachorientiert. Und das ist eine schwierige Aufgabe für etablierte Parteien, gegen diese Reichweitenlogik anzukommen, die eben nicht der Differenzierung und der Sachlichkeit dient, das kennen Journalisten auch von Artikeln. Das ist ein Fluch, wie ich finde. Ja. Aber das ist ein Versäumnis dieser Regierung, die jungen Menschen nicht hinreichend anzusprechen. Und man merkt dann bei Merz, er kann sich darüber beklagen, es gibt einen Wandel in der Arbeitsmoral, das stimmt. Aber er hat keinerlei konkrete Vorstellung, was die Arbeitsrealität heute für junge Menschen bedeutet. Mhm. Das hat nichts zu tun mit der Arbeitsbiografie seiner Generation. Das ist nicht mehr linear, es ist vollkommen fragmentiert, es ist völlig unsicher. Die Jungen, also schon meine Generation, aber die Jüngeren erst recht, wir haben gar keine Ahnung, wie das mit der Rente aussehen wird, wie wir unser Leben finanzieren können. Das sind so viele Unsicherheitsfaktoren. Das kennt Merz nicht, das kennt seine Generation.
Aber ein gutes Gegenargument.
Aber Klingbeil ist viel jünger.
Ja, aber ein gutes Gegenargument. Ich meine, es ist schon generationengerecht, finde ich, sich Gedanken darüber zu machen, wie wir jetzt die sozialen Sicherungssysteme einigermaßen nachhaltig aufstellen, sodass sie in 20, 30 Jahren auch noch funktionieren. Und das ist ja der Kerngedanke immerhin der Reform. Ja? Also Rente, darauf können sich auch Jüngere verlassen, dass das in 30 Jahren noch funktioniert, ja? Weil es jetzt eben ein bisschen anders organisiert wird. Bei der Gesundheit möglicherweise ähnlich, da steigen auch die Beiträge nicht und so. Also will jetzt das alles nicht rosa-rot malen, aber ich finde schon, da ist ein generationengerechter Gedanke drin. Kommunikativ kommt das überhaupt nicht rüber, das stimmt, absolut. Und ob da sich was ändert im Zuspruch von jüngeren Wählern in Richtung AfD und Linke, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, das stimmt.
Es gibt einen kleinen Passus im Koalitionspapier, der die Zahl, die immens hohe Zahl der Menschen ohne Schulabschluss in Deutschland reduzieren will mit einem Programm. Vielleicht ist das ja zumindest, auch wenn Bildung Ländersache ist, ein Ansatzpunkt, denn das wäre dringend notwendig, die Bildungspolitik und das Bildungssystem mal wirklich auf Vordermann zu bringen. Das würde der jungen Generation sehr helfen.
Wird auch schon sehr lange drüber gesprochen und ja. wenig angefragt ist, ganz grundsätzlich. Wir sind gespannt, wie diese Koalition dann in die Sommerpause, aus der Sommerpause dann kommt. Dann diskutieren wir darüber weiter. Vielen Dank, Herr Puschner, Frau Bethke, Herr Medig und Frau Schiller. Vielen Dank fürs Diskutieren. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Das war tatsächlich die letzte Phoenix-Runde vor der Sommerpause. Aber wenn Sie uns vermissen, dann finden Sie uns in den Mediatheken von ARD und ZDF. Da gibt es ganz viele Sendungen, die Sie einfach mal nachgucken können. Und ab dem 1. September, dann sind wir wieder für Sie da und diskutieren über all die Sachen, die dann wichtig sind. Dann sind Lena Mosel und ich wieder eben hier, begrüßen Sie wieder hier. Und wir von Redaktion, Produktion und Technik wünschen Ihnen einfach einen entspannten Sommer. Bis dann. Tschüss.